Die Menschen neigen oft dazu, wenn sie merken, es geht mir nicht gut, das auf sich zu beziehen, das Gefühl zu haben, ich bin nicht leistungsfähig genug, also Insuffizienzgefühle oder eben noch mehr, und gerade depressive Menschen tun das dann, depressiv zu werden, ich kann das alles nicht. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man in dieser Situation lernt zu differenzieren, was liegt an mir, aber was liegt eben auch an den Rahmenbedingungen. Natürlich kann ich die nicht automatisch ändern, aber wir haben ein Motto im Aktionsbündnis, das ist ganz kurz, das heißt, reden hilft. Und darüber zu reden mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Führungsverantwortlichen, das ist wichtig. Und vor allen Dingen auch mit den Kolleginnen und Kollegen, denn man wird dann oft feststellen, dass die das ganz ähnlich sehen. Ja, jeder versucht zwar in seinem Kästchen zu funktionieren, aber wenn man dann mal sich austauscht darüber, stellt man fest, dass viele Menschen gleiche Probleme haben. Und dieser Solidaritätsaspekt, der kann mich natürlich sehr viel weiterbringen.
Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Heute räume ich gemeinsam mit meinem Gast ganz hartnäckige Mythen über mentale Gesundheit und Arbeit auf. Zum Beispiel, ob Menschen mit psychischen Erkrankungen eigentlich weniger leisten können. Das sind alles Thesen, die ich gleich nenne, die ich auch in meinem Buch nochmal detaillierter aufgegriffen habe und die mir in meiner Arbeit immer wieder begegnen. Und was ich so schade finde, ist, dass diese Annahmen ja sehr stark zur Tabuisierung beitragen. Aber auf der anderen Seite, je mehr wir diese Mythen aufklären, desto selbstverständlicher kann das Thema mentale Gesundheit ja auch in unserer Gesellschaft und auch am Arbeitsplatz werden. Und deswegen gibt es diese Folge. Ich verrate euch noch einen kleinen Ausblick, auch am Ende. Da sind wir nämlich ein bisschen noch in ein anderes Thema gesprungen. Und zwar gab es einen Schwenk in Richtung, was Social Media eigentlich mit uns, unserer Gesellschaft macht und inwiefern das eigentlich bei jungen Menschen ein besonderes Thema ist. Also bleibt unbedingt dran, es lohnt sich, die Folge bis zum Ende durchzuhören. Professor Dr. Arno Deister ist Arzt für Psychiatrie, Psychotherapie, psychosomatische Medizin und Neurologie und Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Kiel. Da steckt eine Menge Psych drin auf jeden Fall. Bis 2021 war er Chefarzt des Zentrums für psychosoziale Medizin des Klinikums Itzehoe und ist aktuell Vorstandsvorsitzender des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit. Freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Arno.
Ja, hallo Eva. Ich freue mich auch sehr, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
Arno, ich habe einige Thesen mitgebracht, die ich auch in meinem Buch thematisiert habe, weil sie mir in meiner Arbeit mit Unternehmen sehr, sehr häufig begegnen, weil es ja immer noch sehr viel Stigma rund um mentale Gesundheit gibt. Und deswegen würde ich die mit dir gerne etwas näher unter die Lupe nehmen. Fangen wir mal mit der ersten an. Gefühlt ächzen ja sehr viele Menschen unter zunehmender Arbeitsbelastung und sagen, meine Arbeit macht mich krank. Stimmt das?
Ja, es ist ja wie immer im Leben, es ist eigentlich nie ein Faktor, der krank macht. Und es ist nicht die Arbeit an sich, sondern es sind ganz klar, das sagen alle Studien, die es dazu gibt, das sagen vor allen Dingen aber alle betroffenen Menschen, es sind die Rahmenbedingungen von Arbeit. Und da gibt es eben zwei Rahmenbedingungen, die wichtig sind. Einmal die Frage, wie ist das kollegiale Umfeld? Wie komme ich auf der Arbeitsstelle mit anderen zurecht? Wie ist die Arbeitsbelastung? Wir sind alle sehr in der Lage, die meisten Menschen ganz viel zu arbeiten, aber es muss eben im richtigen Rahmen sein. Und dann geht es eben auch noch darum, dass Arbeit dann was Gutes ist, wenn sie eine Aufgabe darstellt, wenn sie als etwas Sinnvolles erlebt wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, sogar der allerwichtigste Faktor. Aber dass die Arbeit insgesamt nicht einfach krank macht, sehen wir schon daran, dass Menschen, die keine Arbeit haben, nicht wirklich gesünder sind, sondern eben genau dann darunter leiden, dass sie keine Aufgabe haben, dass sie keine sozial anerkannte Aufgabe haben, dann in dieser Situation.
Ja, ja. Ich finde das auch wichtig zu differenzieren, ne? Weil ja irgendwie das oft so ein Ausdruck ist, zu sagen, oh, mir geht's einfach nicht gut und die Arbeit hat etwas damit zu tun, aber es ist ja selten so, dass jetzt die Arbeit allein Auslöser ist für Krankheit. Ne? Wir sehen das ja immer vielen Perspektiven.
Wir müssen eben sehr unterscheiden zwischen Krankheit, das ist ja relativ klar definiert, also etwas, was ich selber nicht beeinflussen kann, was mir wirklich ernsthafte Probleme macht, was mich daran hindert, so zu leben, wie ich leben möchte. sind die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es natürlich Befindlichkeitsprobleme gibt, wie wir das nennen. Also das heißt, wenn ich mich nicht wohlfühle und das ist was ganz Normales, Alltägliches, dann ist das ja in keiner Weise gleich eine Erkrankung. Das müssen wir sehr genau differenzieren, weil es gibt ja Studien, die sagen, wie viele Menschen krank sind, und das sind dann immer riesenhohe Zahlen, Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die sind nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig, weil die nicht wirklich so differenzieren. Also es gehört auch dazu, dass ein Mensch sich krank fühlen muss und das Gefühl hat, ich möchte etwas tun, ich möchte an der Gesellschaft teilhaben, ich möchte in meinem Job das machen, was ich machen kann, und ich kann es nicht, weil ich krank bin. Ich kann es dann aber auch nicht. Dann geht es nicht darum, dass ich es nicht will, sondern dass ich es nicht kann.
Ja, ich komme dann nachher auch nochmal drauf zurück. Ich habe noch gerade eine andere Zwischenfrage, weil es ja oft auch Arbeitsbedingungen sind, die dazu führen, dass wir uns nicht gut fühlen. Ne? Also Beispiel mangelnde Wertschätzung, Mobbing am Arbeitsplatz, hatte ich auch schon eine Folge zu, die kann ich auch gerne nochmal verlinken. Ne? Oder einfach sehr begrenzte Ressourcen am Arbeitsplatz, also ständiger Personalmangel, nicht ausreichend Zeit etc. Solche Dinge sind ja von mir nicht immer selbst direkt veränderbar, ne? Wenn einfach so äußere Faktoren auf mich einwirken oder wenn ich zum Beispiel ein sehr schwieriges Verhältnis zur Führungskraft habe. Was kann ich in solchen Momenten als Einzelperson trotzdem tun, wenn ich das Gefühl habe, ich bin überlastet, ich komme mit der Situation gerade so, wie sie ist, nicht zurecht?
Ja, das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man zunächst mal sich selber klar wird darüber, dass man ein Problem hat, dass man sich selber auch klar darüber wird, dass das Problem jetzt nicht unbedingt an dem eigenen Handeln liegt. Weil, wenn Sie merken, es geht mir nicht gut, das auf sich zu beziehen, das Gefühl zu haben, ich bin nicht leistungsfähig genug, also Insuffizienzgefühle, oder eben noch mehr, und gerade depressive Menschen tun das dann, depressiv zu werden, ich kann das alles nicht. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man in dieser Situation lernt zu differenzieren. Was liegt an mir, aber was liegt eben auch an den Rahmenbedingungen? Natürlich kann ich die nicht automatisch ändern, aber wir haben ein Motto im Aktionsbündnis, das ist ganz kurz, das heißt, reden hilft. Mhm. Und darüber zu reden mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Führungsverantwortlichen, das ist wichtig, und vor allen Dingen auch mit den Kolleginnen und Kollegen, denn man wird dann oft feststellen, dass die das ganz ähnlich sehen. Ja, jeder versucht zwar in seinem Kästchen zu funktionieren, aber wenn man dann mal sich austauscht darüber, stellt man fest, dass viele Menschen gleiche Probleme haben. Und dieser Solidaritätsaspekt, der kann mich natürlich sehr viel weiterbringen.
Ja, das finde ich auch eine ganz wichtige Botschaft, ne? Gerade für die Enttabuisierung auch, ne? Dass wir merken, ach, ich bin damit gar nicht alleine. Es ist auch regelmäßig, wenn ich Vorträge halte oder Workshops mache, wenn ich die Teilnehmenden dann frage, was das ist, was sie mitgenommen haben, was das Wichtigste für sie war, dann sagen die ganz oft, dass das anderen genauso geht wie mir. Und das finde ich ganz spannend, ne? Weil ich natürlich ganz viel verschiedene Inhalte mache, aber eigentlich einfach dieses Gefühl zu haben, ich sitze mit anderen in einem Boot, das ist schon unglaublich heilsam per se.
Das ist extrem wichtig, und ich kenne das von vielen depressiven Patienten, die kommen in der depressiven Symptomatik, also einer wirklichen Krankheit, und dann redeten wir darüber, dass es wichtig wäre, dass sie jetzt mal für sich etwas tun und dass sie nicht arbeiten gehen, dass sie arbeitsunfähig sind, krankgeschrieben werden, und dann kommt gerade bei depressiven Menschen, also gerade bei Menschen, die bemüht sind, alles zu tun, kommt dann auf, das kann ich nicht tun. Weil erstmal, wie soll die Firma ohne mich funktionieren? Die Erfahrung ist, irgendwie tut sie das dann meistens doch. Aber noch mehr, was denken die anderen von mir? Mhm. Und gefährde ich natürlich meinen Arbeitsplatz. Und wenn dann die Menschen krankgeschrieben werden, dann haben sie ganz oft die Erfahrung, dass die Kollegen sagten, es wurde aber Zeit. Ja, wir haben schon die ganze Zeit gemerkt, dass es dir nicht gut geht. Blöd ist dann, dass man nicht drüber gesprochen hat. Aber diese Erfahrung, die Kollegen wussten das schon, manchmal vor mir selber, dass ich Hilfe brauche und dass ich eine Auszeit brauche. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung von vielen Menschen.
Ja, manchmal haben die anderen bessere Sensoren dafür, als ich selber, die schon mit im Strudel drin steckt. Ja, ja. Jetzt steigen ja gefühlt in den Medien die Zahlen absolut an, und viele sprechen darüber, dass psychische Erkrankungen immer mehr werden, dass alle Leute belastet sind, dass sich durch die zunehmenden, die Häufung von Krisen wir gar nicht mehr aus diesem Krisenbewältigungsmodus rauskommen. Sind denn tatsächlich die psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren gestiegen? Gab es da einen Anstieg infolge insbesondere von Covid?
Also da muss man eben genau differenzieren. Das ist eine tatsächlich auch ein bisschen umstrittene Frage, aber ich glaube, es ist eigentlich eindeutig. Natürlich durch die Krisen, die wir alle durchgemacht haben, Covid beginnend, ja, aber alle anderen Krisen, wo es um Kriege geht, wo es um eine wirtschaftliche Bedrohung jedes Einzelnen geht, natürlich die Klimakrise, die uns nicht nur jetzt, sondern noch lange Zeit heftig begleiten wird. Das sind Dinge, die natürlich nicht ohne Folgen bleiben bei den Menschen, so dass wir darauf reagieren, ganz häufig Ängste entwickeln, ja, depressive Symptomatik, Überlastungsgefühle. Das aber ist noch keine Erkrankung. Die Erkrankungen, also jetzt gerade schwere Angsterkrankungen oder depressive Erkrankungen, haben wahrscheinlich nicht zugenommen in den letzten Jahren, sondern es ist ein Effekt, dass wir anders damit umgehen inzwischen, dass wir anders darüber reden und dass wir heute eher bereit sind zu sagen, ja, ich habe eine Depression, als wir das vor 10, aber auch vor 20 Jahren getan haben. Mhm. Und dadurch wird es häufiger diagnostiziert und festgestellt, was aber noch nicht automatisch heißt, dass es häufiger vorkommt. Und vielleicht ein Beispiel. Tatsächlich werden heute 43% aller Menschen oder 43% von denen, die vorzeitig berentet werden, werden das aufgrund einer psychischen Erkrankung. Mhm. Es sind aber gar nicht unbedingt mehr Menschen, die berentet werden, aber die Diagnosen sind anders. Das heißt, hinter den Diagnosen, die wir heute haben, weshalb jemand berentet wird, steckten früher andere Diagnosen, zum Beispiel psychosomatische Erkrankungen, von Rückenschmerzen angefangen, über viele sogenannte funktionelle Störungen.
Ja, ich habe auch genau an Rückenschmerzen gedacht und Schlafstörungen. Mhm. Ne, dass ja auch da bei Hausärzten ganz oft erstmal ne, so Schlaftabletten zum Beispiel verschrieben werden, aber das größere Ganze damals nicht so viel angeguckt wurde, weil ja auch bei Hausärztinnen und Ärzten auch die Sensibilisierung dafür steigt.
Tatsächlich, genau, und wenn jemand sagt, ich habe Rücken, ja, so, wie wir das so kennen, dann heißt das einfach oft, es geht mir nicht gut, ich brauche Hilfe.
Ja.
Und es ist natürlich auch ein bisschen kulturell unterschiedlich, je nachdem, wie man kulturell geprägt ist. In anderen Kulturen, also diejenigen, die in Deutschland sozialisiert sind, haben oft die Rückenschmerzen, die in anderen Ländern sozialisiert sind oder in anderen Kulturen, die haben dann zum Beispiel Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Ja, da muss man sehr genau hinhören. Und ich bin ja auch Psychosomatiker und ich wundere mich manchmal selbst, wie stark die Psychosomatik Dinge erklären kann, die ich anders nicht erklären kann.
Ja. Ja, absolut. Körper und Geist gehören immer zusammen, ja. Ich gehe mal weiter zu einer weiteren These. Da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Es wird ja oft angenommen, dass Menschen, die psychische Erkrankung haben, weniger leisten können, weniger leistungsfähig sind. Und deswegen ist es auch oft ein Thema, was gerade Arbeitgeber nicht so gerne anfassen, weil sie auch Sorge haben, dass wenn sie jetzt dieses Thema groß machen, dann plötzlich sich alle Menschen melden mit psychischen Erkrankungen und die Leistungsfähigkeit und die Produktivität enorm sinkt in Unternehmen. Ist das so? Was ist da dran? Hol uns mal ab.
Also das ist, ich sag's mal so klar und deutlich, wie es ist, das ist Quatsch. Weil
gut, dass du es sehr klar und deutlich
erstmal
sagst.
Erstmal daran, du hast es ja auch nicht behauptet, du hast ja nur nachgefragt. Das liegt natürlich erstmal daran, dass es den psychisch Kranken ja gar nicht gibt. Ja, früher hieß das so. Früher heißt das die psychisch Kranken oder gibt ja viel schlimmere Begriffe, die Psychos oder so. Auch das trifft natürlich nicht zu. Es gibt Menschen, die haben psychische Erkrankungen, so wie es Menschen gibt, die körperliche Erkrankungen haben. Und die haben sie, genauso wie die körperlichen Erkrankungen, in der Regel nicht immer. Natürlich, wenn jetzt jemand eine schwere psychische Erkrankung hat im Sinne einer schweren Depression, ich nehme das einfach mal als Beispiel, weil es das häufigste ist, dann ist er in dieser Situation nicht leistungsfähig. Aber wenn jemand eine körperliche Erkrankung hat, ist er in der Situation auch nicht leistungsfähig. Also es ist völlig falsch, die psychische Erkrankung diesem Menschen zuzuschreiben und dann zu sagen, es ist ein Problem mit der Leistungsfähigkeit. Ich will ein Beispiel sagen, was sich vielleicht ein bisschen gebessert hat in den letzten Jahren, aber noch nicht vollständig. Und das ist die Frage der Verbeamtung, ganz speziell bei Lehrern.
Großes
Problem,
ja.
Gibt auch leider noch in einigen Bundesländern die Regel, dass jemand, der eine Psychotherapie in der Vorgeschichte gemacht hat, nicht verbeamtet werden darf. Das ist einfach völlig falsch herum gedacht. Denn wenn man diese Menschen kennt, und ich kenne viele davon, die zur Psychotherapie kommen. Die kommen ja, weil sie verstanden haben, dass sie ein Problem haben und die etwas ändern wollen. Das sind die viel besseren, oft die viel besseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als diejenigen, die einfach nicht auf sich achten und so tun, als gäbe es kein Problem. Ja, insofern, zum Glück ist das nicht mehr ganz flächendeckend so, aber es ist auch noch nicht ganz weg. Das war ein Beispiel dafür, wo man einfach eine bestimmte Tatsache, dass jemand Psychotherapie macht, über den Menschen gestülpt hat. Und das kann man nicht, das darf man nicht.
Auf keinen Fall, ja. Ich muss auch sagen, aus meiner Erfahrung, als ich PatientInnen behandelt hatte, waren das oft wirklich einige der mutigsten Menschen, die mir begegnet sind, dass sie überhaupt gekommen sind, ne, auch gegen alle Widerstände auch, ne, weil es natürlich sehr schwierig ist, einen Therapieplatz zu bekommen. Und dass eben oft oft Menschen sind, die sehr gut Grenzen setzen können, ne, die eine viel bessere Selbstfürsorge am Ende haben, ne, weil die natürlich lernen, auf ganz andere Signale zu achten und auch bei anderen viel bessere Signale auch schon kennen und erkennen können und die darauf aufmerksam machen können. Also eigentlich auch meiner Meinung nach ist das eigentlich eher ein Pluspunkt, weil man sich so intensiv mit sich selber auseinandergesetzt hat. Ich finde es auch schade, dass das wirklich auch in manchen Berufsunfähigkeitsversicherungen ist das ja auch eine Policy, genau. Die da ja zu sehr großen Nachteilen führt. Und das finde ich wirklich total, also total überholt. Das ist heute einfach nicht mehr am Puls der Zeit.
Aber das ist ein Punkt, gegen den wir wirklich kämpfen, dass eine Versicherung sagt, wir versichern Krankheiten nicht, ja, wissen, dass das Krankheiten sind. Also wozu sind die Versicherungen denn eigentlich da? Ja, natürlich kann man darüber reden, wie hoch das Risiko ist und dann muss man sich Gedanken machen, wie vielleicht die Prämie ist, so wie bei allen anderen Erkrankungen auch. Aber ich will es mal nochmal so auf den Punkt bringen, was Leistungsfähigkeit angeht, aber vor allen Dingen, was Persönlichkeitsentwicklung und all solche Dinge angeht. Ich mache jetzt seit 42 Jahren Psychiatrie und ich muss ganz klar sagen, ich habe das häufig gesagt, das meiste, was ich über das Fach gelernt habe, habe ich von meinen Patientinnen und Patienten gelernt.
Geht mir auch so, ja.
Ja, wie die damit umgehen. Und da gibt es ist nicht immer so, klar, es ist nie im Leben immer so, aber da gibt es so tolle Menschen, ja, die so viel gelernt haben über sich und verstanden haben über sich. Also man kann als Arbeitgeber sicherlich jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt nur noch Menschen mit psychischen Erkrankungen einstellen oder die das zeitweise haben. Aber es ist völlig falsch, jetzt davon auszugehen, dass deshalb die Leistungsfähigkeit reduziert ist. Es gibt natürlich Ausnahmen, weil das Spektrum der psychischen Erkrankungen ist breit. Wir reden jetzt nicht hier über Menschen, die eine Psychose haben. Wir reden nicht über Menschen, die ein massives Abhängigkeitsproblem haben. Ja? Sondern wir reden über Menschen mit Angsterkrankungen, mit Belastungsstörungen, mit depressiven Erkrankungen etc.
Ja, und das sind die häufigsten Erkrankungen. Die man ja auch wirklich sehr gut behandeln kann. Ne? Also da ist ja auch wirklich die Erfolgswahrscheinlichkeit bei einer Behandlung sehr hoch. Ja.
Absolut. Man muss es nur tun. Ja? Man muss erkennen. Und gerade depressive Menschen, die eben lange sagen, ich mache alles falsch. Das ist keine Krankheit, sondern das ist Schuld. Ja, wenn die den Dreh kriegen, und das ist manchmal schwierig zu sagen, ich habe eine Erkrankung, die behandelt werden muss und die man behandeln kann, dann ist man da wirklich auf dem richtigen Weg.
Absolut, ja, ja. Und interessanterweise, das habe ich auch oft beobachtet, sind das auch Menschen häufig, die oft wirklich extreme Leistungsträger im Team sind, weil die ja manchmal dieses extreme Performen, extreme Leisten auch als Coping-Strategie haben, bis sie dann irgendwann vielleicht ne, so dekompensieren, zusammenbrechen, merken, ich stehe morgens auf und irgendwie geht gar nichts mehr und ich kann einfach nichts anderes als nur noch weinen. Aber oft bevor dieser Kipppunkt kommt, sie ja oft auch wirklich sehr leistungswillig und sehr leistungsorientiert tatsächlich sind. Ob das jetzt gesund ist, ist eine andere Frage. Nein, aber es sind durchaus oft nicht. Menschen, genau.
Es ist eine Falle. Es ist eine Falle, in die Menschen hineinlaufen. Aus den Gründen, die wir jetzt auch gesagt haben, weil sie sich selber nicht klar machen wollen, dass sie ein Problem haben, bauen eine Fassade auf. Und das Problem ist in unserer Gesellschaft und gerade im Arbeitsleben, dass diese Fassade bestärkt wird. Ja, die Menschen werden dafür gelobt, dass sie das tun. Ja? Aber ich sag mal aus dem Blickwinkel, und da kommen wir vielleicht auch noch drauf, wie die Führungsverantwortlichen das sehen oder die Arbeitgeber. Ich habe das ja auch teilweise für sehr, sehr viele Menschen verantwortlich und mehrere tausend. Und wenn dann jemand kommt und sagt, und ich habe das erlebt, zum Beispiel auch bei führenden medizinischen Menschen, und ganz ehrlich ist und sagt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche das irgendwie weiter hinzukriegen und ich werde vor mich hin wurschteln. Das wird auch wahrscheinlich eine Zeit lang gehen. Irgendwann wird es nicht mehr gehen. Aber ich bin dann da. Oder auf der anderen Seite, ich steige aus, ich tue was für mich. Hm. Und wenn ich dann wieder fit bin, dann melde ich mich und dann kann ich auch meine volle Leistung wieder bringen. Man wäre als Führungsverantwortlicher nicht gut beraten, wenn man dann die erste Variante wählen würde und sagen, mach erst mal weiter, bis du zusammenbrichst und dann gucken wir. Ja, also da geht es natürlich auch darum, dass ich als Führungsverantwortlicher das frühzeitig erkennen muss.
Ja. Wie ist denn das bei Führungsverantwortlichen für sich selbst? Welche so typischen Muster erkennst du oft bei denen? Weil die ja oft auch wirklich unter sehr hohem Druck stehen, wahnsinnig viel Verantwortung haben. Was sind das oft für Persönlichkeiten und was sind denn oft die Turning Points, an denen sie sagen, jetzt muss ich auch was für mich tun?
Das Problem von Menschen, die eine Depression bekommen können, eine Krankheit Depression, wir reden jetzt nicht einfach mal, kommen wir vielleicht auch noch drauf, nicht nur von Burnout, sondern wirklich von der Erkrankung Depression. Das ist auch meine Klientel von Menschen, um die ich mich kümmere. Dann gibt es, wir wissen das seit mehr als einem halben Jahrhundert, relativ typische Persönlichkeitsfaktoren. Man hat das genannt Typus Melancholicus, also Melancholie, das ist ein alter Begriff aus dem alten Griechenland, die schwarze Galle übersetzt von Menschen, die eben zur Depression neigen. Und das sind Menschen, die eine ganz, in aller Regel, nicht immer, aber in sehr großer Häufigkeit eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur haben. Das sind sehr leistungsfähige Menschen, das sind auch leistungsorientierte Menschen. Das sind Menschen, denen es sehr wichtig ist, Leistung zu bringen. Das sind Menschen, die Werte schätzen, die Werte einhalten wollen, die Ordnung im Leben halten wollen, was jetzt nicht unbedingt heißt Ordnung am Schreibtisch, aber Ordnung im Leben. Es sind Menschen, denen Harmonie wichtig ist. Es sind Menschen, die meistens, häufig, sehr sensibel sind für die Bedürfnisse anderer Menschen, nur nicht für die eigenen Bedürfnisse. Und deswegen, die stellen immer, meistens und lange Zeit, die Bedürfnisse anderer Menschen in den Vordergrund und sehen ihre eigenen Bedürfnisse nicht. Und irgendwann ist aber das Konto überzogen. Irgendwann bin ich im Minus mit meiner Leistungsfähigkeit und dann muss ich reagieren. Das ist der Kipppunkt, wie du zu Recht sagst, der ist meistens schwierig. Und wenn man Menschen nachher fragt, wenn sie behandelt sind, sagen sie, hätte ich eigentlich früher machen müssen. Aber wichtig ist es vielleicht auch für die Angehörigen und für die Umgebung, das wahrzunehmen und dann vielleicht auch mal zu sagen, ich glaube, du musst was tun für dich.
Ja, manchmal kann man das schwer annehmen, aber ich habe wirklich auch noch nie eine Person getroffen, die gesagt hat, ach, das hätte ich mir noch ein bisschen Zeit lassen können, sondern alle sagen durch die Bank, hätte ich das mal viel, viel früher gemacht. Eigentlich waren die Anzeichen schon so klar. Ne?
Und das häufigste Symptom von depressiven Erkrankungen ist noch nicht mal das Depressivsein, das ist natürlich auch sehr häufig. Das häufigste Symptom sind Schlafstörungen. Und zwar ganz typische Schlafstörungen. Schlafstörungen, die darin bestehen, dass Menschen ganz gut einschlafen können, aber nicht durchschlafen können. Dass sie oft typischerweise so zwischen 2 Uhr und 4 Uhr nachts aufwachen und der nächste Tag steht wie ein Riesenberg vor ihnen.
Da
und sie
fängt
haben keine Ahnung, wie sie das
an.
Jemals bewältigen können. Morgen sehen sie dann vielleicht das wieder anders oder auch nicht, weil bei Depressionen ist es so, dass wir auch eine typische Zunahme der Symptomatik morgens haben. Das nennen wir Morgentief. Also das sind, wenn sowas auftritt, und zwar nicht mal 1, 2, 3 Nächte und vor allen Dingen nicht, weil man irgendeinen Grund hat, sondern einfach so, dann ist das sicherlich ein Punkt, wo man drüber nachdenken sollte.
Nochmal ganz kurz auch zurück, weil wir gerade beim Thema Leistungsfähigkeit waren und auch vielleicht Arbeitsfähigkeit. Hast du eine ungefähre Zahl für uns, wie viele Menschen denn mit einer psychischen Erkrankung arbeiten gehen? Weil das ja eigentlich eher der Regelfall als die Ausnahme ist, dass Menschen weiter arbeiten gehen.
Also da würde ich mich jetzt nicht trauen, eine feste Zahl zu sagen. Aber es ist eben häufig und ich würde gerne vielleicht eines sagen. Es gibt den Begriff des sogenannten Absentismus. Das sind Menschen, die bei jeder Gelegenheit nicht arbeiten gehen. Es gibt aber auch den gegenteiligen Begriff des Präsentismus. Das sind Menschen, die, obwohl sie eigentlich krank sind, arbeiten gehen. Und die versuchen es, wie wir es eben besprochen haben, so lange wie möglich zu schaffen. Allerdings, wenn man jetzt langfristig guckt, muss man feststellen, dass Menschen, die einen Präsentismus haben, die bei jeder Gelegenheit arbeiten gehen, egal wie schlecht es ihnen geht, im Ergebnis länger krank sind als die anderen. Ja, weil sie eben sich in eine so schwierige Situation hineinmanövrieren, dass es auch lange dauert, bis man da wieder rauskommt.
Mhm. Ja, auch eine wichtige Botschaft, ne? Dass es sich lohnt, wirklich Pause zu machen, sich die Zeit zu nehmen, zu regenerieren und dann zurückzukommen.
Es lohnt sich, das zu tun, und es lohnt sich für Führungsverantwortliche, das zu unterstützen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ja, und nicht die falschen Signale zu setzen. Und ich bin ja auch immer mal wieder, gar nicht so selten, unterwegs mit Vorträgen bei ganz großen Firmen, die eine, was ich, Mental Health Week oder so etwas machen, also die sich im Zeitraum um die Psyche des Menschen kümmern. Und wenn man dann hört, was die Rückmeldungen sind, gerade von Führungsverantwortlichen, die sagen dann, als wir darüber nachgedacht haben, sind uns plötzlich Mitarbeiter eingefallen, bei denen das wahrscheinlich so ist.
Mhm. Ja. Also es ist einfach, überall gibt es diese Fälle, und es ist natürlich besser, denn die Augen dafür geschärfter zu haben danach. Ja, wunderbar. Was erlebst du da gerade in den letzten Jahren, wenn du in Unternehmen bist, wie sich die Stimmung hinsichtlich mentaler Gesundheit verändert? Also ich kann auch gleich ein bisschen von mir erzählen, aber ich will es erstmal von dir wissen.
Ich glaube, die Stimmung wird besser im Sinne von, es gibt mehr Wissen über psychische Erkrankungen. Und damit weniger, noch nicht richtig genug, aber es gibt etwas weniger Stigmatisierung, es gibt weniger Tabuisierung. Und ich glaube schon, dass wenn man darüber redet und wenn man feststellt, dass Menschen, auch andere Menschen, ähnliche Probleme haben, dass das unterm Strich der Stimmung hilft. Dagegen steht natürlich tatsächlich der zunehmende Leistungsdruck. Mhm. Ja, und der Leistungsdruck, der mit diesem unschönen, euphemistischen Begriff der Arbeitsverdichtung beschrieben wird. Das klingt irgendwie nicht so schlimm, aber es ist ganz schlimm. Ja, weil das Problem ist ja, dass Menschen auch gerne, also wenn die mehr Arbeit in kürzerer Zeit leisten müssen, dass sie dann es immer wieder versuchen, und am Anfang schaffen sie es auch. Mhm. Und dann kommt von den Führungsverantwortlichen oft, es geht doch. Und dann wird es erhöht. Aber irgendwann bricht das eben. Aber nochmal zur Stimmung zurück. Also das verstärkte Wissen, das verstärkte Akzeptieren von psychischen Erkrankungen hilft schon.
Ja, ja. Ich erlebe das auch, dass einfach weniger Ressourcen zur Verfügung stehen und wir mehr machen müssen. Und das erstmal, ne, kurzfristig, wie du meintest, tatsächlich aufgeht die Rechnung und dann alle denken, ah ja, super. Und dann hinten raus sich tatsächlich sehr negativ auswirkt und dann eben, ne, die Menschen ausfallen oder kündigen. Ne? Wir haben ja im Moment einen sehr arbeitnehmergetriebenen Markt, die dann auch sagen, nö, dann gucke ich mich halt anderswo um. Genau. Ganz kurz noch zur Stimmung in Unternehmen. Was ich nämlich so beobachte, ist, dass wir vor Covid, so nenne ich jetzt das mal ungefähr als Abschnitt, eine Zeit hatten, wo sich ja besonders viel darauf konzentriert wurde, dass wir Menschen, die vielleicht eine Erkrankung haben, die länger vielleicht auch nicht da waren wegen Burnout, Depressionen, Ängsten etc., wieder eingliedern, wieder in den Job bekommen und quasi gucken, okay, wie können wir dafür sorgen, dass die wieder arbeitsfähig werden oder dass sie vielleicht auch dass die Rückfallwahrscheinlichkeit verringert wird, ne? Dass wir gute Rahmenbedingungen dafür schaffen. Dann kam Covid und alle waren so, oh, wir müssen ganz viel für mentale Gesundheit tun, weil wir merken, wir sind alle in einem Boot und irgendwie merken wir alle, es strengt uns einfach enorm an und wir können unsere Arbeit gerade nicht so weitergehen, wie wir es vorher immer gemacht haben, und wir wollen mal mentale Gesundheit zum Thema machen, und alle haben plötzlich angefangen, okay, wir wollen schauen, wie wir Gesundheit erhalten können, wie wir Gesundheit fördern können, also mehr im Bereich Primärprävention. Und was ich jetzt gerade merke, ist, dass ganz viele Unternehmen sehen, okay, wir machen in dem Bereich der Gesundheitsförderung was, wir machen im Bereich der Wiedereingliederung und Wiederherstellung von Gesundheit was, aber was wir ganz wenig machen, ist der Bereich Früherkennung. Ne? Ja. Also weil zwischen diesem Bereich von ich bin komplett gesund bis hin zu es geht mir überhaupt nicht gut und ich muss eine Pause machen, da passieren ja Dinge, und die nehmen wir, finde ich, zu lange als gegeben an. Also dann sehen wir, okay, ein Mitarbeiter verausgabt sich extrem, ne? Der macht ständig Überstunden, der ist total müde und abgeschlagen. Und dann fragen wir, hey, ist alles in Ordnung? Ne? Kann man dich irgendwie unterstützen? Und der sagt dann, nee, geht schon. Und dieses nee, geht schon, das nehmen wir zu lange hin. Und ich glaube, dass wir da in der Früherkennung viel mehr gerade reinsetzen sollten, weil wir merken, die Menschen sind belasteter als sonst. Die haben vielleicht noch nicht den Punkt erreicht, wo es ihnen komplett schlecht geht, aber sie sind belastet. Und das dürfen wir nicht mehr als so gegeben hinnehmen und als so einen Teil der Arbeit, der halt einfach so dazugehört, sondern da müssen wir eigentlich einlenken. Und das ist meiner Meinung nach die Phase, in der wir jetzt gerade stecken.
Aber wir müssen, ja, das halte ich für völlig richtig. Ich glaube, aber wir müssen noch ein, zwei Schritte weitergehen. Mhm. Weil Früherkennung setzt ja voraus, dass schon etwas da ist. Und was ich erkennen kann. Und wir haben in dem Bereich Prävention, den ich persönlich sehr wichtig finde und wo ich auch mit unterwegs bin, wir haben von Primärprävention gesprochen, das heißt, wir verhindern, dass eine Erkrankung auftritt. Und dann Sekundärprävention, dass die Folgen geringer werden, und Tertiärprävention, dass es nicht wieder auftritt, sowas in dieser Art. Ich glaube, das hat sich geändert, weil wir müssen auch die soziale Prävention uns anschauen. Wir müssen schauen, dass wir Rahmenbedingungen schaffen im sozialen Umfeld. Und die Arbeit ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt des sozialen Umfeldes. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die die schon dazu geeignet sind, dass psychische Erkrankung gar nicht entsteht, dass eine Überlastung gar nicht erst entsteht. Und diese Form von Prävention ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Mhm. Das ist etwas, was wir alle machen müssen. Und das Thema Psyche und Gesellschaft ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Jeder von uns ist dafür verantwortlich, was passiert. Ja, das, glaube ich, ist die echte Form von Prävention. Und dann kann man ganz viel machen, weil, bleiben wir mal bei diesem Thema, Arbeitslosigkeit, wissen wir, ist ein ganz wesentlicher Faktor, der dazu führen kann, dass jemand eine psychische Erkrankung bekommt. Mhm. Und es geht darum, man kann das nicht immer, aber trotzdem geht es darum, entweder zu gucken, dass die Arbeitslosigkeit nicht überhand nimmt, oder wenn es denn dazu kommt, dass jemand arbeitslos ist, nicht einfach wegzuschauen, sondern Unterstützung und Hilfen anzubieten. Das ist eigentlich das, was wir noch vor der Früherkennung brauchen.
Mhm, ja, also eigentlich alles im Bereich Verhältnisprävention. Wo wir uns einfach das Drumherum angucken. Weil im Moment schauen wir uns ja mal ganz viel an, okay, wie können wir den Menschen Gesundheitskompetenzen an die Hand geben? Ne? Wie können wir die Gesundheitskompetenz des Einzelnen stärken? Aber nicht so viel, wie können wir für gesündere soziale und Arbeitsrahmenbedingungen schaffen, damit das also besser ineinander greift, ne? Weil ich kann natürlich noch so tolle Stressmanagement-Techniken haben, wenn ich in einem Umfeld bin, was das gar nicht unterstützt, dann kann das einfach nicht fruchten letztendlich.
Und dann kommt so ein Thema wie gesellschaftliche Resilienz, ne?
Habe ich auch in meinem Buch darüber
Resilienz geschrieben. Resilienz ist ja nun ein Wort, ich bin immer überrascht, vor 20 Jahren kannte das keiner. Ich weiß nicht, ob ich es kannte in der Zeit. Irgendwann habe ich es dann kennengelernt. Was heute aber natürlich ein bisschen sperriger Begriff, weil nicht jeder was darunter anfangen kann. Aber trotzdem ist es ja etwas, was extrem wichtig ist. Also die Widerstandsfähigkeit und die gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit, die ist eben in solchen Situationen dann wichtig. Und dann gibt es die individuelle Widerstandsfähigkeit, die primär durch Behandlung gestärkt werden kann oder durch psychologische Unterstützung ganz allgemein.
Ja, und das möchte ich ganz stark unterstreichen, dass wir Resilienz bisher viel zu individualistisch angucken und uns es viel mehr gesellschaftlich eigentlich angucken müssen oder zumindest systemisch, ne? Also wie kann ein ganzes System resilienter werden? Ja.
Genau.
Ich gehe mal ganz kurz über zu einer nächsten These, die mich auch lange beschäftigt hat. Und zwar wird ja auch besonders in den Medien sehr oft behauptet, dass die jungen Menschen gar nichts mehr abkönnen und sofort jammern und es das früher überhaupt nicht gab. Ist denn unsere Gesellschaft tatsächlich weniger belastbar geworden?
Also ich kenne das ja auch und ich kenne das von meinen Kindern durchaus mal an der einen oder anderen Stelle, aber natürlich insbesondere von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass man sich dann oft denkt, mein Gott, ja, dann kommen solche Sätze, die ich mir geschworen habe, nie zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich es nicht geschafft hatte, aber zu meiner Zeit war das alles ganz anders. Vielleicht habe ich es doch mal gesagt, aber ich habe mir geschworen, das nie zu sagen, weil es stimmt so nicht. Es ist eine andere Form des Umgangs damit. Und es ist auch, ich sag mal, jenseits so dieser Schlagworte von Work-Life-Balance. Aber tatsächlich ist es eine andere Art des Umgangs mit sich selbst. Und auch einem Selbstbewusstsein, diese andere Art des Umgangs mit sich selbst von anderen einzufordern. Mhm. Ja, da gibt es natürlich auch gesellschaftliche Aspekte, da sind wir wieder dabei, die das unterstützen, dass man das kann. Ja, also ich kenne das von Mitarbeitern, wenn ich mal irgendwann gesagt habe, Leute, es hilft alles nichts, wir müssen das jetzt alles machen. Ich weiß, dass, weil wenn dann Leute fehlen, ich weiß, dass wir nicht genug Menschen haben und das ist extrem anstrengend ist, sagen Sie, Moment mal, Sie haben immer gesagt, die Menschen sollen resilient sein und die sollen sagen, wenn es zu viel wird, das tun wir jetzt. Ja, in dem Moment war ich nicht wirklich glücklich darüber, aber es ist natürlich wirklich richtig. Also ja. Pauschal zu sagen, dass die jungen Leute weniger belastbar sind, halte ich für falsch. Mhm. Es gibt sicherlich einige, bei denen das so ist, aber es gibt ja auch einige von den Eltern, die weniger belastbar sind.
Ja, und ne, auch da, wir sehen ja in allen Altersgruppen, dass die Menschen eigentlich weniger arbeiten wollen. Das ist über alle Arbeitsgruppen hinweg so. Wir sehen in allen Altersgruppen, dass die Menschen mehr Work-Life-Balance sich wünschen. Also das ist nicht etwas, was auf die junge Generation begrenzt ist, sondern ich sehe das eher als etwas, was mehr ausgedrückt wird, weil das einfach mehr im Selbstverständnis der Generation vorhanden ist und das einfach ganz klar die Finger auf die Wunde zeigt und sagt, hey, so wie wir Arbeit bisher gemacht haben, kann das einfach nicht weitergehen. Und ich sage das einfach nur laut, anstatt mich dem System einfach so einzufädeln und dem zu beugen. Und ich finde eigentlich, dass die jüngere Generation uns da ganz viel auch abnimmt, weil die nämlich so mutig sind und so laut sind, dass sie sich trauen, das zu sagen, was halt lange Zeit viel zu tabuisiert war.
Ja, ganz sicherlich, weil wir sprechen ja gerne und ganz viel über das Thema Achtsamkeit. Das ist ja auch richtig. Aber ich glaube, dass achtsam sein zwei verschiedene Aspekte hat. Einmal heißt es auf sich achten, ganz klar. Zum anderen heißt es aber auch sich achten. Also die eigene Würde zu achten. Das finde ich ist schön im Deutschen, dass das das gleiche Wort ist. Und darum geht es eben auch. Die eigenen Bedürfnisse wertzuschätzen. Und du hast vorhin, wie ich finde, zu Recht über Covid gesprochen und das war ja eine Zäsur. Mhm. Allerdings, ich persönlich glaube, im Nachhinein muss sagen, leider nicht eine so große, wie ich sie gerne gehabt hätte. Wir haben natürlich vorher schon gesagt, was sich alles ändern wird. Nicht alles ist eingetreten. Aber die Vorstellung oder die Wahrnehmung, dass jeder Mensch auch verletzbar ist, verletzlich ist, die ist gestiegen durch Covid. Und damit ist auch die Vorstellung gestiegen bei Menschen, oder die Verständnis für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ich habe das oft erlebt, dass betroffene Menschen gesagt haben, so, jetzt seht ihr mal, wie es uns meistens geht. Mhm. Gerade wenn also Menschen zum Beispiel mit, und das ist ja wirklich ein ernsthaftes Problem mit Long-Covid oder was auch immer das ist, aber mit eben langfristigen Problemen nach einer Corona-Erkrankung geschlagen sind, dann sagen Menschen, die ja schon lange mit irgendeinem psychischen Problem sind, so kennen wir das schon lange und jetzt seht ihr das auch mal. Mhm. Das soll jetzt nicht
auch die irgendwie Empathie.
Genau. Steigert die Empathie steigt, weil es das Verständnis steigert, wenn ich das selber erlebe.
Ja, ja. Und ich glaube auch, dass mehr Menschen merken, ich bin da gar nicht vor gefeit. Das ist nicht mehr dieses, das passiert nur den anderen, aber mir doch nicht, sondern oh, plötzlich rückt das ganz nah und vielleicht bin ich jetzt auch jemand, der mal Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Gell?
Also ganz sicherlich, wobei das auch wieder zwiespältig ist. Also die Vorstellung, das kann jedem passieren und das kann mir jederzeit passieren, egal wie ich mich verhalte im Übrigen. Es kann einfach passieren. Das ist das Prinzip von Krankheit. Mhm. Das ist natürlich auch das, was Menschen Angst macht. Und wenn ich Angst habe vor etwas, will ich es nicht sehen. Dann will ich es wegschieben. Und wir wissen, dass vielfältige Stigmatisierung damit zu tun hat, dass ich damit nichts zu tun haben will, weil es könnte mir ja auch passieren. Das ist jetzt nicht wirklich immer ein bewusster Prozess. Aber es ist ein ganz starker Antrieb auch letztendlich. Also man muss hier auch versuchen, den Mittelweg zu gehen. Ja, und insbesondere gerade, wenn man das Wissen verstärkt, das Wissen auch über die therapeutischen Möglichkeiten zu verstärken. Mhm. Um auch diese Ängste ein wenig im Griff zu behalten.
Mhm. Ja. Zum Abschluss, Arno, habe ich noch eine Bonusfrage mitgebracht. Nämlich werde ich in meinen Vorträgen das wirklich wahnsinnig oft gefragt, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel über das Thema dann gesprochen habe. Es geht nämlich um das Thema junge Menschen und Social Media. Und wenn ich dich gerade schon mal da habe, dann gebe ich diese Frage auch mal gerne an dich weiter, weil nämlich oft gesagt wird, die jungen Menschen sind komplett Social Media verwahrlost. Welche Auswirkungen hat denn Social Media tatsächlich auf unsere Psyche, unsere Gesellschaft? Gibt es negative, positive Auswirkungen? Wie ist deine Meinung dazu?
Jetzt müsste ich eigentlich die Frage zurückgeben, aber ich versuche es mal von meiner Seite. weil ich glaube, es ist ein typisches Beispiel, dass man das differenziert betrachten muss. Und wir waren tatsächlich mit einigen Leuten, insgesamt 5 Leute, vor etwa einem Jahr, fast genau einem Jahr, einmal beim Bundespräsidenten eingeladen, der sich sehr mit diesem Thema auch beschäftigt hat, gefragt hat. Und da waren auch Kinder- und Jugendpsychiaterin dabei. Und die hat eben auch, glaube ich, sehr deutlich gemacht, dass es so differenziert ist, weil es ist aus meiner Sicht keine schlechtere Kommunikation oder keine bessere, sondern es ist eine andere Kommunikation. Natürlich, also muss man eben einfach sagen, alles, was mit Hasskommentaren zu tun hat, was mit Fake News zu tun hat, ist eine Katastrophe. Ganz klar, ja. Ist eine Katastrophe. Aber wenn man, sag mal, ein System missbrauchen kann, heißt das noch nicht, dass es ein schlechtes System ist. Und das müssen wir wissen. Und man sieht das, wenn man irgendwo, ich habe es jetzt gerade auch im Urlaub gesehen, wenn Kinder ein Handy haben oder kein Handy haben, die kommunizieren ja in dieser Situation durchaus zum Beispiel mit ihren Mitschülern oder Freunden, Freundinnen zu Hause. Ja, was sie sonst wohl kaum gemacht hätten. Also wenn man versucht, und da muss die Politik, glaube ich, viel tun, diese Grenzen zu bestimmen, wo das Medium missbraucht wird, glaube ich, dass das per se kein Falsches ist. Mhm. Was hast du denn gesagt, wenn du gefragt wirst?
Ja, ich sage auch immer, es muss differenziert betrachtet werden, weil es ja auch, also die Studienlage dazu ist ja sehr gemischt tatsächlich, inwiefern das auch potenziell zur Verschlechterung von psychischer Symptomatik beitragen kann. Was aber sehr deutlich ist, und das sieht man, also kann man wirklich sehr gut und konsistent inzwischen sehen, ist, dass die Art der Nutzung ausschlaggebend ist. Also wenn Menschen Social Media aktiv nutzen, heißt, sie posten selber, sie kommentieren, sie kommunizieren mit ihren Freundinnen, Freunden etc., dann hat das eher einen positiven Effekt auf die mentale Gesundheit und hilft uns eher, ne, weil wir uns verbundener fühlen, ne, weil wir irgendwie Teil von einer Gemeinschaft beispielsweise sind. Wenn sie aber Social Media tatsächlich eher passiv nutzen, also nur scrollen, nur lesen, nur einfach Sachen auf sich so einprasseln lassen, dann hat das einen negativen Effekt, ne, auf das Selbstbild, auf den Selbstwert, ne, auf potenzielle psychische Symptome wie Stimmung, Ängste etc. Und das muss man eben daran aufmachen, ne? Wie wird das eigentlich tatsächlich genutzt? Und das ist der viel ausschlaggebendere Faktor, weil ich auch der Meinung bin, Social Media und auch eine Handynutzung, das gehört inzwischen so fest zu unserem Alltag dazu. Es gibt ja auch manche Eltern, die auch wirklich sagen, ah, ich würde das Ding am liebsten einfach aus dem Fenster werfen und verbannen. Und ja, da ist natürlich was dran, wenn das das komplette Familienklima stört und da vielleicht gar keine reguläre Kommunikation mehr möglich ist ohne dieses Medium. Dann gibt es aber auch noch andere Probleme meistens. Aber dass wir eher gucken müssen, wie können wir dieses Medium wirklich sinnvoll in unseren Alltag integrieren und sinnvoll nutzen. Ja. Und daran entscheidet sich auch, was für Auswirkungen das auf uns als Einzelperson und als Gesellschaft
also,
hat.
Also wenn Eltern sagen, ich möchte am liebsten aus dem Fenster werfen, dann müssten sie ja mit ihren Kindern selber reden. Und das klappt nicht immer. Aber ich würde noch mal gerne die psychiatrische Sicht darauf ist natürlich, geht auch in die Richtung, was du gesagt hast. Man kann von jedem Verhalten, von jeder Substanz, aber auch von jedem Verhalten abhängig werden.
Ja.
Und da ist die Grenze überschritten. Man kann ja auch von Arbeit abhängig werden, was man so etwas flapsig
sagt. Ja, 10% der Deutschen sind arbeitssüchtig tatsächlich. Gab es Untersuchungen zu. Ja.
Und das heißt dann, dass ich es nicht mehr unter Kontrolle habe. Ja, dass das, wenn es eine Abhängigkeit ist, ist das wirklich eine Erkrankung. Also wir unterscheiden ja dann immer zwischen Missbrauch und Abhängigkeit. Mhm. Und wenn es genau, das ist der Punkt, wenn es dazu führt, dass ich alle anderen Kommunikationsformen beende und dass ich mich einschließe zu Hause, dann ist natürlich eine Grenze überschritten.
Mhm. Ja, oder wenn ich die Kontrolle verloren habe, darüber, wie viel, wann und wie lange ich konsumiere, ne? Also dann nehme ich mir vor, ich bin heute eine 15 Minuten dran, aber dann bin ich doch eine Dreiviertelstunde da drin versackt. Ne? Oder ich nehme mir vor, es jetzt 3 Tage gar nicht zu benutzen und dann bin ich aber eigentlich in 2 Stunden schon wieder dran. Das sind dann so typische Anzeichen, wo man sagen sollte, ne, ist schwierig, da könnte was Suchtartiges dahinter stehen.
Genau, also Kontrollverlust ist ein wichtiger Begriff, übrigens bei vielen psychischen Erkrankungen, weil Kontrollverlust ja bedeutet, dass es wirklich eine Erkrankung ist, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Es ist das Prinzip von Erkrankungen, dass ich sie nicht kontrollieren kann. Denn könnte ich das, hätte ich sie nicht. Ja, keiner hat eine Erkrankung, weil er sie haben will, sondern weil die Erkrankung sich aufzwingt. Und da ist es übrigens auch wichtig, ganz klar zu machen, ich kann diese Erkrankung auch nicht einfach wegzwingen. Ja, ich kann nicht einfach so tun, als hätte ich die Erkrankung nicht und sie nicht wahrnehmen. Und einfach so weitermachen und vielleicht meine Bemühungen noch verstärken. Dadurch wird Erkrankung nicht weggehen. Ja, es geht auch keine Arthrose im Kniegelenk weg, wenn ich noch mehr laufe.
Weil man sich ganz doll anstrengt, genau.
Ja, und einfach mehr laufe und noch möglichst Bergwanderungen mache.
Ja, ja.
Das wird nicht besser, das wird auch keiner denken. Aber bei psychischen Problemen und bei psychischen Erkrankungen denken das viele.
Ja, leider, ja. Ich habe jetzt auch eine ergänzende Frage zu Social Media, weil ich es gerade so spannend finde. Weil gerade bei diesen stoffungebundenen Süchten, wie jetzt beispielsweise viel Handykonsum, aber dazu gehört ja auch sowas wie Glücksspiel, Kaufsucht, whatever, you name it. Da ist es ja so, dass man eigentlich sagen würde, man müsste, wenn man jetzt klassisch therapeutisch vorgeht, eine Abstinenz herstellen. Ne? Das ist natürlich bei Handynutzung und Social Media gar nicht so einfach, weil es so fest einfach schon in unseren Alltag eingestrickt ist, dass wir nicht einfach sagen können, wir verzichten komplett auf das Teil und wir machen alles nur noch analog. Das geht gar nicht mehr. Das heißt, man braucht ja eigentlich einen Weg, wie man eine Art, ich nenne es jetzt kontrollierten Konsum genau. finden kann. Wie stellt man das an?
Also, was völlig richtig ist, das gilt für alle Formen von Sucht, dass eine vollständige Abstinenz sofort ein Problem ist. Das funktioniert eigentlich nie, weil es einfach Menschen überfordert.
Kalter Entzug, ja.
Ja, kalter Entzug oder, also bei, ich sag es mal, bei, wenn jemand ein Alkoholproblem hat, ist es sicherlich das Ziel, abstinent zu sein auf Dauer. Ob das dann der erste Schritt ist, ist die Frage. Also ich glaube, dass hier diesem Wissen darüber, was kann ich kontrollieren, ein wesentlicher Punkt zukommt. Das heißt, ich muss mich selber kennenlernen, muss sagen, was geht, was kann ich und muss das versuchen. Weil wenn ich jedes Mal mir ein zu hohes Ziel setze und denke, jetzt schaffe ich das 5 Tage, ich weiß aber genau, ich schaffe das nur 2 oder 3, dann werde ich scheitern. Und dann wird im Ergebnis immer das Gefühl sein, zu scheitern. Wie lernt man, Marathon zu laufen? Ja, wenn ich loslaufe und sage, ich guck mal, wie weit ich komme und immer so weit kommt, läuft, bis man zusammenbricht, dann nimmt man immer mit, ich schaffe das nicht, ich bin zusammengebrochen. Mhm. Ja, wenn man sich vernünftige, kleine, erreichbare Ziele setzt, die man dann ausbaut, Schritt für Schritt, dann kann man ein großes Ziel erreichen.
Ja. Und genauso ist es eben auch mit diesen Dingen wie Handy- und Social-Media-Nutzung, wenn man die ein bisschen runterregulieren will. Ja, genau. Wunderbar. Vielen Dank, Arno. Ich habe noch 2 persönliche Anschlussfragen an dich. Und zwar bist du ja nun als Arzt vor allen Dingen auch im Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie sehr lange schon, wie du auch vorhin schon genannt hast. Wenn du aber nochmal studieren würdest, was ganz anderes, was würdest du da studieren?
Also ich würde nichts anderes studieren, davon abgesehen.
Es geht mir auch genauso, wirklich.
Nein, aber. Weil die Medizin ist schon wichtig. Natürlich kann man auch Medizin ja unterschiedlich studieren. Ich habe immer einen Schwerpunkt gelegt, auch auf die Psyche. Und habe auch, obwohl ich das erst gar nicht wollte, dann am Ende meines Studiums, also als es um die Frage der Facharztweiterbildung ging, auch ein bisschen erst gezögert und wollte erst andere Dinge machen. Dann bin aber doch zum Glück dann in den Psychofächern gelandet. Also vielleicht würde ich im Studium noch versuchen, noch ein bisschen mehr an psychologischen Aspekten. Ich habe ein bisschen Psychologie gemacht, man kann das nicht ganz parallel machen, das ist zu viel. Aber vielleicht würde ich da ein bisschen mehr machen noch, als ich es gemacht habe. So habe ich es mir nachher relativ mühsam aneignen müssen.
Mhm. Ja, aber trotzdem schön, dass du jetzt da gelandet bist, wo du jetzt bist. Meine zweite Frage, wie schaltest du selber denn am liebsten ab?
Das ist eine Frage, die ich ein bisschen gefürchtet habe, weil tatsächlich habe ich auch ein Problem damit. Es fällt mir nicht leicht.
Ja.
Ja, und dann muss ich mir vielleicht auch mal den einen oder anderen Podcast anhören, wo drin steht, wie es geht oder wo man gesagt bekommt, wie es geht. Also das ist schon eine Schwierigkeit, aber ich habe es jetzt zum Beispiel erlebt im Urlaub und deswegen haben wir ja drüber gesprochen. Also doch zunehmend mehr zu versuchen, Dinge auszublenden, ganz bewusst. Und zu sagen, die Welt geht auch weiter ohne mich. Das ist jetzt auch sehr viel einfacher. Und ich habe ein klein bisschen früher aufgehört zu arbeiten. Also ungefähr 1,5 Jahre, bevor ich hätte aufhören müssen. Mhm. Das ist jetzt 2,5 Jahre her. Also jetzt hätte ich auf jeden Fall schon aufgehört. Aber das war eine sehr bewusste Entscheidung. Hat jetzt nichts mit Krankheit oder so zu tun gehabt. Sondern ich wollte auch da ein bisschen mehr für mich sorgen. Und wollte Zeit haben für die Dinge, die ich gerne mache, also solche Podcasts zum Beispiel wie jetzt hier und für das Aktionsbündnis und für die Gesundheitspolitik in Berlin. Und ich habe auch weiterhin ein paar Patienten, aber an einem Tag in der Woche. Und da muss ich auch Acht geben. Also ich könnte natürlich 5 Tage in der Woche arbeiten, weil die Nachfrage ist so groß. Aber ganz klare Beschränkung.
Ich erlebe das auch, wenn die Passion auch einfach so groß ist. Das ist ja auch so ein ganz großer Teil vom persönlichen Werdegang. Und gerade in der Psychologie, auch in der Psychotherapie, man lernt einfach nie aus. Und das ist immer so schön, weiter auch von den Menschen, mit den Menschen zu lernen und sich zu engagieren für seine Herzensthemen. Also da kann ich das voll nachvollziehen. Und zum Thema Podcast habe ich auch eine Folge zum Thema Abschalten. Die kann ich dir gerne mal durchschicken.
Das ist wunderbar. Ich habe ja, bin ja Verhaltenstherapeut von meiner Ausbildung her. Ja. Und auch das, was ich mache, zunehmend mehr mit systemischen Elementen in den letzten Jahren. Und ich glaube, wenn man das ernst nimmt, kann man darin sehr viel lernen, auch für sich selbst.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Arno, dass du zu Gast warst. Das war ein ganz tolles Gespräch.
Gerne, Eva. Das freut mich sehr, dass wir so miteinander sprechen konnten. Danke.
Danke dir. Das war sie, die Folge rund um Mythen und Fakten über psychische Erkrankungen, mentale Gesundheit und Arbeit. Und ich hoffe, dass ihr ganz viel mitgenommen habt und jetzt auf jeden Fall informierter und schlauer seid als vorher. Ich möchte gerne in diesem Zusammenhang nochmal auf das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit hinweisen, weil Arno ja auch öfter darüber gesprochen hat. Er ist Vorstandsvorsitzender dort in dem Aktionsbündnis. Das ist ein bundesweites Netzwerk von Anti-Stigma-Initiativen, Aufklärungs- und Präventionsprojekten rund um psychische Gesundheit. Und es koordiniert jährlich rund um den Welttag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober, der ja sehr bald ist, ganz viele Initiativen und setzt sich sehr stark für eine objektive und nicht stigmatisierende Berichterstattung in den Medien ein. Ich selber spende jährlich einen Teil meiner Speaking-Einnahmen an das Aktionsbündnis, weil es einfach so fantastische Arbeit macht. Und wenn ihr das auch tun möchtet, dann tue ich euch da auf jeden Fall gerne den Link dazu in die Shownotes. Außerdem verlinke ich auch den diesjährigen Aktionskalender rund um den Welttag der seelischen Gesundheit. Da könnt ihr mal dran stöbern, weil es sicherlich in eurer Nähe auch die ein oder andere Veranstaltung gibt, die ihr gerne besuchen könnt oder auch Online-Veranstaltungen gibt. Das empfehle ich euch sehr und lege euch wirklich wärmstens ans Herz. Es macht ganz tolle Arbeit, das Aktionsbündnis. Zum Abschluss freue ich mich natürlich wie immer, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Also einfach nur 2 Klicks. Es kostet wirklich nur 2 Sekunden. Einfach ganz kurz 5 Sterne anklicken und damit mir ausdrücken, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du was mitnehmen konntest. Das würde mich wirklich wahnsinnig freuen. Alle heutigen Thesen und auch noch mehr Hintergrundinformationen dazu sind auch in meinem Buch enthalten. Mental Health Matters – Gesund arbeiten, besser leben. Da findest du unglaublich viele Ideen, Impulse, Best Practices rund um mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Es sind ganz tolle Gastbeiträge dabei, persönliche Geschichten von Menschen mit einer Mental Health Story rund um den Arbeitsplatz und auch Beispiele von Unternehmen, die die Arbeit wirklich ganz toll machen in diesem Bereich. Es lohnt sich also sehr, dass zu kaufen, da reinzulesen und dich inspirieren zu lassen davon, wie es geht, dass wir endlich eine gesündere Arbeitskultur schaffen. Ich packe euch den Link auch gerne nochmal in die Shownotes. Wenn du abseits davon noch mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann geh gerne auf meine Website evaelisaschneider.com. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit und die Aufklärung rund um mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.